So, liebe Geschwister, jetzt kommen wir zum Höhepunkt unseres Gedankens, wobei der wichtigste Teil dann morgen Vormittag sein wird, aber jetzt Nachmittag. Es ist natürlich sehr schwierig nach so einem schönen Mittagessen, so ein bisschen warm ist es auch, dass wir nicht einschlafen, möchte ich euch ermutigen, fest mitzuarbeiten. Denn wenn wir das verstanden haben, was wir heute miteinander besprechen, dann haben wir das Christentum verstanden. Es geht wirklich ums Eingemachte und mir geht es darum, dass wir fähig sind, das auch unseren lieben Freunden weiterzugeben. Zuerst einmal für uns selber, dass wir die Botschaft leben und dann auch den Menschen zeigen, wie es funktioniert und wie es geht. Eine Frage am Beginn: Seid ihr so, wie ihr sein solltet? Das ist eine Frage, was? Wisst ihr, ich bin als Prediger in einem dankbaren Geschäft. Es wird nie wahrscheinlich so weit kommen, oder? Ich werde immer Fragen stellen können, seid ihr so? Und ich werde immer sagen, wir sind auf dem Weg. Warum seid ihr nicht so, wie ihr sein solltet? Das ist eine große Frage. Der Sünde willen, weil wir nicht sein können, wie wir sein sollen. Und das sagt der zweite Engel ganz deutlich. Es geht um eine Gefangenschaft und es geht um das Geheimnis der Befreiung. Und ich hoffe, ich kann euch das ein bisschen einfach erklären, denn wir müssen dieses Thema verstehen, dann werden wir auch wirklich diese Freiheit erleben. Schlagt mit mir die Offenbarung wieder auf. Wir sind in der Thematik des zweiten Engels, Offenbarung Kapitel 14. Und auch dieser zweite Engel hat, wie auch der erste schon, vier Teile. Helft mir einmal, diese vier Teile herauszufinden. Vers 8, der zweite Engel folgte dem ersten nach und sprach, erstens, es geht um Babylon. Ganz richtig, das ist das erste, Babylon. Das zweite Aspekt ist, sie ist gefallen. Babylon ist gefallen. Der dritte Aspekt, der da vorkommt, alle Völker haben getrunken von Zorneswein ihrer Unzucht, alle Völker sind trunken. Und jetzt kommt der vierte Aspekt. Wo steht denn der? Wer steht denn da eigentlich drinnen? Das hast du von einer Kassette von mir wahrscheinlich. Das musst du gleich begründen können. Ihr Lieben, da steht es nicht drinnen. Aber in Kapitel 18 haben wir den lauten Ruf. Und dieser laute Ruf wird wiederholt. Und da wird diese Thematik dieses Engels wiederholt. Und ihr habt es im Kapitel 18 ganz deutlich. Dieser Engel, der vom Himmel herniederfährt, mit großer Glanz und großer Macht und Kraft, schrie mit großer Stimme wieder, sie ist gefallen, Babylon. Eine Behausung der Teufel geworden, ein Gefängnis aller unreinen Geister und unreiner verhassten Vögel. Und vom Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken. Das war das dritte, was wir hier besprochen haben. Und jetzt kommt noch ein vierter Aspekt hinzu. Und das ist dieser laute Ruf, der in diese Welt hinausgehen muss, nämlich, und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht aus von ihr, mein Volk, auf dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden und dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen. Gehet aus von ihr, mein Volk. Und ihr seht schon, da hat der Herr sein Volk noch in Babylon. Und jetzt geht es darum, dass wir ein bisschen herausfinden wollen, was Babylon bedeutet, diesen babylonischen Geist kennenlernen wollen und der ist sehr wichtig, den zu identifizieren, damit wir uns selber kennen und verstehen lernen und das Menschengeschlecht verstehen lernen, dass wir nicht etwas verlangen von uns und von anderen, was wir nicht können, was gar nicht möglich ist, und auf der anderen Seite aber den Weg zeigen, den der Herr vorbereitet hat. Wann kommt denn das erste Mal in der Bibel das Wort Babylon vor? Das kommt das erste Mal vor im ersten Buch Mose, ganz richtig, beim Turmbau zu Babel. Schlagt mit mir das einmal auf, erstes Buch Mose, und hier haben wir im Kapitel 11 den Turmbau zu Babel. Und hier haben wir ein bisschen einen Hinweis, um den Geist Babylons kennenzulernen. Was bedeutet Babylon überhaupt? Und ich versuche, das Wort Babylon, besonders jetzt das Wort Babel, als Akronym zu nehmen, um uns zu helfen, welche Aspekte sind denn in dem Geist Babylons zu finden? Das erste Buch, der erste Buchstabe oder das erste Akronym bedeutet das Wort oder der Buchstabe B, und ich nenne es Bedeutsamkeit. Babylon, man baute einen Turm bis an den Himmel. Und dieser Gedanke, wohlauf, lasst uns einen Turm bauen, dessen Spitze bis, Vers 4, an den Himmel reiche, zeigt mir diese Überheblichkeit Babylons. Nämlich, bis an den Himmel bedeutet, der Mensch möchte Gott sein. Menschenvergottung. Menschen werden vergöttert oder auch Menschen möchten Gott sein. Es gibt ein schönes Wort, das heißt, viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und das ist unser Gott. Hier haben wir diesen Gedanken der babylonischen Bevölkerung und auch letztlich dieser babylonische Geist ist, wir Menschen möchten vergöttert werden. Das heißt, wir möchten niemanden über uns haben, alles soll geschehen, was wir wollen. Und ich möchte uns heute Nachmittag ein bisschen hinweisen auf die Frage, ist das nicht auch meine persönliche Problematik? Kann es nicht auch bei mir sein, dass ich sage, ich möchte gerne der Chef sein in meinem Leben? Ich möchte gerne tun und lassen, was ich will? Ich erinnere mich an unsere Tochter, die eines Tages, so war sie 8 Jahre alt, da stand und sagte, Papa, warum muss ich immer das tun, was du willst? Kann ich nicht auch einmal das tun, was ich will? Das ist so typisch. Ich möchte meinen Kopf durchsetzen und es soll geschehen, was ich will. Und in Wirklichkeit aber ist das ein babylonischer Geist. In dem Augenblick, wo wir anfangen, uns durchzusetzen bei den anderen, ist das der babylonische Geist, der unser Herz bewegt. Da haben wir ganz tolle Strategien entwickelt. Die Männer wissen, wie sie die Frauen um den Finger wickeln können. Die Frauen wissen, wie sie die Männer manipulieren können, damit sie das tun, was sie wollen. Die Kinder möchten gerne, dass die Eltern das tun, was sie wollen. Und ihr Lieben, das ist es, was schon damals der Herr Jesus durch den Propheten Jesaja seinem Volk anlasten musste. Und hört euch das einmal an, in Jesaja Kapitel 3. Ihr haltet den Finger hinein bei 1. Mose, da kommen wir noch zurück. Ganz kurzen Ausflug. Da muss der Herr sein Volk rügen. Und da sagt er einen ganz interessanten Gedanken in Vers 12, Kapitel 3 von Jesaja. Kinder sind Gebieter meines Volkes und die Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und verwirren den Weg, den du gehen sollst. Das ist nicht der Sinn Gottes, dass wir andere manipulieren, dass wir andere dorthin führen, dass sie das machen, was ich will. Das ist Menschenvergottung. Ich bin der Chef. Und das ist Babylon. Sie bauten einen Turm bis an den Himmel, das heißt also, sie wollten Gott sein. Und merkt ihr, dass dieser Geist Babylons schon im Himmel passiert ist? Wer wollte denn sein wie Gott? Luzifer, das ist sein Aspekt, das ist sein Geist. Ich bleibe nicht auf der Stufe, die der Herr mir gegeben hat. Und das ist das Problem auch von Adam und besonders von Eva gewesen. Liest Patriarchen und Propheten, wo das Zeugnis Jesus sagt, das Problem der Eva war, dass sie auf dieser Stufe, die Gott ihr zugestellt hat, sie sollte an der Seite ihres Mannes sein, nicht beibehalten hat, sie wollte mehr sein. Und dieses hochmütige, überhebliche Element führt zum Fall. Ihr Lieben, das ist das Wort Bereitsamkeit, das Buchstabe B. Nun, sie haben einen Turm gebaut und der Turm hatte auch einen anderen Sinn noch. Warum bauten sie einen Turm so hoch bis an den Himmel? Es könnte ja sein, sagten sie, dass der liebe Gott wieder eine Sintflut schickt und dann können wir uns selbst erlösen. Dann brauchen wir nicht mehr, sind wir nicht abhängig von Gott. Wir können uns selbst befreien, selbst erlösen. Wir haben einen Turm, der so hoch ist, dass die Sintflut nicht hinaufkommt. Babylon ist der Gedanke der Selbsterlösung. Ich erlöse mich selbst. Ich brauche niemanden dazu, ich brauche keinen Erlöser. Man kann sich auch anderweitig erlösen. Und das kann in verschiedener Weise auch wieder in Lehren sichtbar werden, die heute auch unsere Gemeinden bewegen, dass man sagt, man braucht die Erlösung Jesu Christi nicht. Das gibt es einen anderen Plan, den Gott auch noch hat. Ihr Lieben, das ist ein Geist, der nicht der Geist Gottes ist. Der Geist der Selbsterlösung. Warum bauten sie noch den Turm? Es geht hier um diesen Gedanken im Vers 4, damit wir uns einen Namen machen. Bestätigung, Ruhmsucht, Ehrsucht. Und diesen Geist Babylons findet ihr nicht nur hier in Babel, sondern ihr findet ihn auch bei Luzifer schon am Beginn im Himmel. Ihr findet dasselbe auch wieder in dem Babylon, in den Historien. Eine Patrime, jetzt bin ich wieder da, danke schön. In dem historischen Babylon, wo Nebukadnezar da steht und sagt, das ist die große Babel, die ich erbaut habe, zu meiner Ehre und zu meinem Ruhm. Seht die Bauten, die die Menschen machen. Das sind alles Prestigebauten, schau, was ich gemacht habe. Das ist Überheblichkeit, Ruhmsucht und Ehrsucht. Und da gibt es verschiedene Aspekte, die wir da drinnen finden müssen wieder. Ob das jetzt auf der einen Seite solche Prestigebauten sind oder auf der anderen Seite kann das ja auch ein Stern sein. Es gibt ja ein Lied, das man gerne singt, Stern, auf den ich schaue. Gell? Und dann fühle ich mich, man nennt das Statussymbole, dann bin ich wer, wenn ich das habe. Oder das kann ein Anzug sein, der eine bestimmte Namenklasse hat. Oder schaut euch einmal Babylon an in der Offenbarung. Wie sieht sie denn aus? Geschmückt mit Gold und Silber und Perlen und allem drum und dran. Das ist der Geist Babylons. Das ist nicht der Geist Jesu. Ihr werdet das sehen. Ich möchte euch noch so nebenbei eine kleine Geschichte erzählen. Das ist ein kleiner Witz, der recht lieb ist. Dass in Jerusalem, besonders im neuen Jerusalem, der Geist ganz anders ist. Da kommt, jetzt sagt man ja, ihr solltet unbedingt Goldbarren kaufen, gell? Weil sonst ist alles fort. Ja, größte Blödsinn, aber die Leute machen es. Und da war einer, der sagte, und meine Goldbarren nehme ich in den Himmel mit. Und dann stand er mit seinen Sackerln voll Goldbarren vor dem Himmelstor. Und dann sagte der Petrus, was möchtest du denn da? Ja, ich möchte rein. Was hast denn du in deiner Tasche? Naja, sagt er, schau her, ich habe meine Goldbarren alle mitgenommen, die ich mir gesammelt habe auf dieser Erde. Sagt er, warte, ich muss mit dem Herrn Jesus reden. Geht der Petrus zu Jesus und sagt, du Herr Jesus, da ist einer draußen, der möchte rein und möchte da was mitnehmen. Sagt der Herr Jesus, was hat er denn drin in der Tasche? Pflastersteine. Wisst ihr, was ich meine? Auf der neuen Erde gibt es Straßen von Gold. Und da merkt ihr plötzlich, dass die Werte ganz anders sind. Da liegt das Gold auf den Straßen, nicht an den Ohren und um den Hals. Das ist nicht der Geist Jesu, versteht ihr? Und Babylon hat einen anderen Geist, nämlich diesen Geist der Bestätigung. Das ist alles nur, um den Selbstwert zu heben. Ja, wenn ich da, was weiß ich, was drum herumhängen habe, dann bin ich wer. Ihr Lieben, sind wir frei von diesen Dingen? Da werden wir jetzt ganz besonders auf diese Fragen eingehen. E steht für Eigengesetzlichkeit. Wenn wir die Bibel genau betrachten, haben wir gehört, dass im Kapitel 9 im ersten Buch Mose der Herr gesagt hat, nachdem die Sintflut vorbei war und er den Noah mit seiner Familie auf diese neue Erde ließ, sagte er, bitte, Vers 1 im Kapitel 9, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Das war der Auftrag, das Gebot des Herrn. Sie sollten die Erde füllen. Was macht Babel? Sie sagen, Vers 4 im 11. Kapitel, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm bauen bis an den Himmel, denn sonst werden wir zerstreut in alle Länder. Wir wollen das nicht. Eigengesetzlichkeit. Der liebe Gott hat zwar gesagt, wir sollen uns zerstreuen, er war nie für eine Stadt, wo einer auf dem anderen sitzt, das ist nicht sein Konzept. Wir sollten eine biologische Distanz einhalten, die uns gesund und glücklich sein lässt. Wir haben das in der Sabbatschule ein bisschen besprochen. Aber was macht Babel? Eigene Gesetze. Das, was der liebe Gott sagt, ist egal, was wir sagen. Das ist wichtig. Und sonst werden wir ja zerstreut in alle Länder. Da geht es um Eigengesetzlichkeit. Babel bedeutet also selbst Gebote aufrichten, eigene Gesetze aufrichten und nicht die Gebote Gottes zu halten. Der liebe Gott wird schon Einsehen haben und das meinen, was wir meinen. Das L von Babel steht dann für Lieblosigkeit. Misstrauen, Zweifel. In dem Augenblick, wo ich an meine Frau zweifeln würde, würde meine Liebe sterben zu ihr. Wir sind manches Mal nicht zusammen. Ich bin eine Woche irgendwo mit den Buchevangelisten unterwegs. Wenn ich da anfange nachzudenken, was sie, und dann kommt der Postbote, alleine zu Hause macht, in dem Augenblick würde die Liebe sterben. Zweifel kommt vom Teufel. Zweifel nie dran. An verschiedenen Dingen, die der liebe Gott gesagt hat. Gott gibt ein Rufzeichen. Er gibt Verheißungen. Er sagt, du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter. Bei Jesus zum Beispiel, bei der Taufe. Rufzeichen. Und was macht der Teufel kurze Zeit später? Verbiegt das Rufzeichen in ein Fragezeichen und sagt, bist du Gottes Sohn? Schau dich an. Hast Hunger? Ach, Gottes Sohn hat nicht Hunger. Das ist seine Art und Weise, Zweifel zu sehen und in dem Augenblick Misstrauen und dementsprechend stirbt die Liebe. Deshalb lasst nie Zweifel in eurem Herzen aufkommen, sondern vertraut der Bibel, vertraut dem Wort Gottes, den Verheißungen und ganz besonders euren Partnern. Ja, das war jetzt ein bisschen ein kleiner Einblick in den Geist Babels und wir müssen uns die Frage stellen, ob nicht dieser Geist Babels auch mein Herz gefangen hält. Ob da nicht auch Zweifel manches Mal da ist. Man sagt zwar, ja, ich glaube an Gott, aber manches Mal kommt dann doch Zweifel auf, ist er wirklich da? Hat er mich nicht verlassen? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Bin ich erlöst? Nach der Taufe, wenn ich die lieben Täuflinge frage, bist du erlöst? Was sagt er? Ja, sicher. Wie lange bist du in der Gemeinde? Nach deiner Taufe, wie lange bist du jetzt getauft? 20 Jahre. Und dann frage ich jemanden nach 20 Jahren, bist du erlöst? Was sagt er dann? Ja. Da wird schon ein bisschen fraglicher. In 25 Jahren sagt man dann, hoffentlich, vielleicht, und es wäre schön, wenn. Merkt ihr was? Da fängt man dann an zu zweifeln. Und warum? Das sollte doch nicht sein. Nun, ihr Lieben, erinnert ihr euch noch an das rechte Gottesbild, das wir heute Vormittag gezeichnet haben? Welche drei Aspekte machen Gottes Bild aus? Gott ist ein Gott der Liebe, der Freiheit und der Ordnung. Haltet diese drei Dinge fest. Und wenn ihr das festhält, seid ihr bewahrt vor vielen extremen, falschen Ansichten und vor vielen Diskussionen in der Gemeinde, die nicht notwendig sind. Gott ist ein Gott der Freiheit, Gott ist ein Gott der Ordnung und Gott ist ein Gott der Liebe und er kann diese drei Elemente in eine Einheit bringen. So, und heute, und das heute Nachmittag, haben wir gesagt, ist der zweite Engel, und da geht es um das wahre Menschenbild. Gott hätte uns so gedacht. Er hat uns geschaffen zu seinem Bild, nämlich, dass wir auch in Freiheit leben, in Ordnung und in Harmonie mit seiner Liebe. Nur das Problem ist, dass es nicht so ist. Drehen wir das Dreieck um. Und damit haben wir unser wahres Menschenbild. Was wird aus der Freiheit, wenn man es umdreht, das Dreieck, das Gegenteil davon? Die Bindung, ganz richtig, Gefangenschaft. Was wird aus der Liebe, wenn wir es umdrehen? Hass oder Lieblosigkeit. Und was wird aus der Ordnung? Chaos. Und das ist unser Menschenbild. Oder finden wir uns eher bei dem anderen? Wenn wir ehrlich zu uns selber sind, werden wir merken, dass wir eigentlich ja, sehr gebunden sind. Dass wir eigentlich sehr lieblos sind. Und dass wir eigentlich in vielen Dingen chaotisch sind. Dieser babylonische Geist erklärt uns, dass, oder die Bibel erklärt uns, dass Babylon gefallen ist. Und wir müssen uns die Frage stellen, wann ist Babylon gefallen? Und jetzt wird es sehr ernst und sehr wichtig für uns alle, dass wir verstehen, Babylon, und wir sprachen davon, dass der zweite Engel die Tatsache ist, es geht um eine Tatsache, Babylon ist gefallen. Wir werden das jetzt besonders miteinander durchdenken, was Jesus am Kreuz für uns wirklich gemacht hat. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir die Länge und die Breite und die Höhe und die Tiefe des Erlösungsgeschehens Jesu am Kreuz noch nicht wirklich ganz durchdacht haben. Dass wir in gewisser Weise noch immer in Babylon sind, in dieser Gefangenschaft, und nicht nur wir, sondern alle anderen Menschen auch. Und man kann das mit den Leuten ganz leicht durchdenken. Zum Beispiel, welche Bindungen gibt es denn? Schauen wir uns die noch ein bisschen an. Wenn wir mit Menschen reden und wir sie auf die Bindungen aufmerksam machen, welche Bindungen würdet ihr hier hören und welche, glaubt ihr, haben die Menschen? Drogen, Bindungen an Suchtgifte. Was noch? Das hängt damit zusammen, Suchtgifte, Alkohol, Drogen, Rauchen und so weiter. Was noch? Welche zum Beispiel? Jähzorn. Genau, an unsere Gefühlswelt. Geht es uns gut gefühlsmäßig, dann sind wir in Ordnung, geht es uns schlecht. Wir sind sogar gebunden an das Wetter. Wenn es schön Wetter ist, sind wir Schönwetterchristen, dann sind wir nett und freundlich. Wenn es regnet, dann sind wir eher ein bisschen deprimiert. Was noch? Welche Bindungen? Leid. Neid, ganz richtig. Eifersucht. So Sucht. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Hütet euch vor der Eifersucht. Eifersucht ist nichts Gutes. Manche Frau meint, ja, wenn du nicht eifersüchtig bist, hast du mich nicht wirklich lieb. Ein bisschen eifersüchtig musst du schon auf mich sein. Nein, Eifersucht ist ganz was Negatives. Und das ist eine Sucht. Aber es gibt noch mehr Süchte. Sag einem Eifersüchtigen, er braucht nicht eifersüchtig sein. Glaubt ihr, dass ihm das hilft? Und wenn auch der Partner nie einen Grund gegeben hat zur Eifersucht. Also wenn einer eifersüchtig war, dann war es ich. Die Sissi kann euch eine Geschichte erzählen. Ich hätte meine Ehe zerstört durch Eifersucht. Sie war Krankenschwester und wenn ein Patient ihr eine rote Rose geschenkt hat, als Dankbarkeit, weil sie so nett ihn gepflegt hat, habe ich rot gesehen. Sie hat mir keinen Anlass gegeben zur Eifersucht. Aber sag mir, du brauchst nicht eifersüchtig sein. Je mehr ich sage, ich darf nicht eifersüchtig sein, ich brauche nicht eifersüchtig sein, desto eifersüchtiger bin ich geworden. Und da habe ich gemerkt, das ist eine Bindung, eine gewaltige Bindung. Dann gibt es ja noch andere Bindungen, zum Beispiel Habsucht, Klatschsucht. Ja? Das sind alles Süchte, in denen wir gebunden sind. Und die größte Bindung, die wir haben, ist die Bindung an Zeit und Raum. Ich kann jetzt nicht gleichzeitig zu Hause sein, ich kann nur hier sein. Und um diese Distanz zu überwinden, brauche ich gewisse Stunden, um da herzukommen. Das ist eine Bindung. Und ihr merkt es am ehesten, wenn ihr in den Spiegel schaut. Ah, schon wieder eine Falte, schon wieder ein weißes Haar. Die Bindung an Zeit und Raum. Irgendwann ist es bei uns allen zu Ende. Spätestens beim offenen Grab eines lieben Menschen werden wir merken, wie wir alle gebunden sind. Oder gibt es jemanden, der frei ist, der immer jung ist, der über diese Dinge sich keine Sorgen machen muss? Wir sind lieblos. Hass ist ja nichts anderes als Lieblosigkeit. Es gibt ein interessantes Wort im ersten Johannesbrief, wo er sagt, vielleicht können wir das aufschlagen miteinander. Erster Johannesbrief. Und zwar im vierten Kapitel, Vers 20. So jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Das ist ein sehr ernstes Wort. Und da, wo steht hasst, steht im Originaltext, wer sagt, er liebt Gott und vernachlässigt seinen Bruder. Hassen kann man aktiv und sehr aggressiv, aber auch sehr passiv, indem man den anderen links liegen lässt. Ihm die kalte Schulter zeigt und sagt, du bist für mich gestorben. Und wie oft passiert das in der zwischenmenschlichen Beziehung, wo wir den anderen einfach nicht mehr akzeptieren, ignorieren, durch ihn hindurchschauen, du bist für mich Luft. Das ist in gewisser Weise ein passiver Hass. Man muss ihn nicht unbedingt mit der Axt erschlagen. Man kann ihn auch in gewisser Weise töten, indem man ihn Rufmord macht, indem man ihn absägt. Ihr Lieben, sind wir nicht manches Mal genauso in diesem Bild zu sehen, in diesem babylonischen Bild zu sehen, in dieser Gefangenschaft? Oder sind wir so frei? Der Wiener sagt ja, Gschamstadina. Habt ihr das schon einmal gehört? Ich bin so frei. Ich bin so frei, dir zu dienen. Haben wir diese Freiheit, denen, die uns Böses tun, Gutes zu tun? Oder hört sich da bei uns die Liebe auf? Merken wir, in welcher Bindung wir oft sind? In welcher Lieblosigkeit wir oft leben miteinander? Wenn ich denke, was da oft in den Familien, in den Heimen passiert, das ist sagenhaft. Und da sind wir nicht anders und nicht besser als die Menschen, die nichts glauben. Ich habe einmal die Gelegenheit gehabt, in einem Gefängnis Bibelstunden zu halten. Einem Mörder, der seine Schwiegermutter umgebracht hat. Und als ich mit ihm so da gesessen bin, musste ich ihm sagen, du bist nicht schlechter wie manch anderer. Du hast halt nur fester zugedrückt. Wir würden manches Mal die Schwiegermutter auf den Mond schießen. Und oft kommt in unserem Herzen so ein Hassgefühl auf, ich könnte. Er hat es halt gemacht. Manche machen es nicht, weil sie Angst haben vor dem Ausschuss. Aber Gottesfurcht ist da nicht mehr im Herzen. Und ich durfte ihm sagen, schau, es gibt Vergebung. Auch für dich. Obwohl du eine unwiederbringliche Tat getan hast. Und wir hatten tatsächlich dann die schöne Erfahrung, dass er getauft worden ist und dass er in unserer Gemeinde in Wien, in Kagran, mit Polizeibegleitung, man hat es nicht gesehen, waren alle im Zivil, ganz schön angezogen, ist er zur Taufe gekommen und dann gleich wieder ins Gefängnis gekommen. Der Herr tut Großes, er verändert die Menschen, aber wie? Das wollen wir jetzt kennenlernen. Chaotisch sind unsere Zustände oft. Und ihr könnt das nachlesen in Lukas Kapitel 4, dass der Herr Jesus hier einsetzt und ihr merkt schon, wie alles wunderbar zusammenpasst. Lukas Kapitel 4, da erzählt Jesus am Anfang seines Wirkens, warum er da ist und was er tun wird, warum er gekommen ist. Und da liest er den Text aus Jesaja Kapitel 61, in Lukas Kapitel 4, Vers 18, und sagt, der Geist des Herrn ist bei mir, darum, weil er mich gesalbt hat, zu verkünden das Evangelium den Armen, er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, den Blinden, dass sie sehend werden, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und wenn ihr genau beachtet habt, sind es diese drei Elemente, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben. Er spricht davon, dass er den Blinden das Augenlicht wiedergeben möchte. Oder zuerst einmal sagt er die Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Welche Gefangenen meint er damit? Meint er jene, die in den Gitterstäben im Gefängnis des Staatsgefängnisses sitzen? Oder meint er die, von denen wir heute gesprochen haben, die so in Bindungen gefangen sind? Er sagt, er ist gekommen, die Blinden sehend zu machen. Meint er da nur diejenigen, die mit der gelben Streife und den drei schwarzen Punkten? Oder kann man nicht auch vor Hass blind sein? Blind sein für die Möglichkeiten, die Gott in unserem Leben schenkt. Und auf sich selbst bezogen zu sein und zu sagen, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Und sagt er nicht, dass er die Zerschlagenen wieder zurechtbringen möchte? Manches Mal gibt es Menschen, die fühlen sich richtig zerlegt, zerschlagen. Sie haben nur ein Problem, sie haben vergessen, die Teile zu nummerieren. Und sie wissen nicht mehr, wo gehört was hin. Ich erinnere mich an einen kleinen Sohn, als er damals so 4 Jahre alt war. Ich saß im Wohnzimmer, hatte einen Arbeitsplatz im Wohnzimmer und er spielte mit den Lego-Steinen. Wir hatten miteinander ein schönes Haus gebaut und er hatte dann noch obendrauf am Schornstein noch ein Steinchen hinaufgelegt und wollte dann noch das festdrücken und auf einmal brach das ganze Haus zusammen. Ich hatte ihn beobachtet, wie er das gemacht hatte und ich saß dort und sagte mir, bin jetzt gespannt, was er machen wird. Ich bin mir bewusst gewesen, er wird das Haus nie mehr so zusammenbringen, wie wir beide es gebaut haben. Er hat ein bisschen probiert, er hat ein paar Steinchen genommen und hat versucht, das wiederherzustellen, was er da kaputt gemacht hat. Aber er hat es nicht gekonnt. Und genauso geht es Gott, wie er uns beobachtet, wie wir versuchen, selbst unser Leben ein bisschen in den Griff zu kriegen. Wisst ihr, was mein Sohn gemacht hat? Er hat das ganze Häuschen genommen und hat die ganzen Teile und Steinchen mir auf den Schreibtisch gelegt und gesagt, Papa, bitte mach's. So einfach geht's. Und genau dasselbe können wir auch machen, wenn wir verstehen, was der Herr Jesus für uns gemacht hat. Er sagt, er ist gekommen, die Gefangenen frei zu machen. Er ist gekommen, die Blinden sehend zu machen. Und die, die zerschlagen sind, frei und ledig zu machen. Das ist das Evangelium. Und nun meine Frage an uns, leben wir dieses Evangelium? Merken die Menschen, dass wir frei sind? Dass wir sehend sind? Denn wahre Liebe macht sehend. Ihr lieben Jugendlichen, manchmal heißt es, wenn man verliebt ist, ist man blind. Und das ist tatsächlich so. Aber das ist eine falsche Liebe. Die wahre Liebe macht sehend. Sie sieht die Not des anderen. Sie sieht, was der andere braucht. Der Mensch wird durch Jesus frei und ledig. Ist das in unserem Leben so? Und warum ist es nicht so? Und ich möchte euch das jetzt ein bisschen zeigen. Das ist jetzt ein neuer Aspekt, der noch hinzukommt. Ich möchte euch bitten, schlagt mit mir auf Römer Kapitel 7. Und ich sage euch eines, wenn wir Römer Kapitel 7, 6, 7 und 8 verstanden haben, dann haben wir das ganze Christentum verstanden. Ich habe nicht viel Zeit, euch das ins letzte Detail zu erklären, aber ein bisschen möchte ich euch Einblick geben in die Erlösung Jesu Christi und in die Freiheit, die uns der Herr schenken möchte. Römer Kapitel 7, und da nehme ich an, ihr kennt dieses Kapitel, geht es um die Ehe. Da ist ein Mann und da ist eine Frau und die beiden sind miteinander verheiratet. Wie lange gilt eine Ehe? Ich höre nichts. Solange wir leben. Leider hört man das bei den Hochzeiten heute in der Welt draußen nicht mehr, bis der Tod uns scheidet, sondern oft heißt es, solange es gut geht und solange halt, wir nennen den heißt Lebensabschnittspartner, der Lebensabschnitt, den machen wir miteinander. Ich brauche ein Kind, also hole ich meinen Mann und solange der Mann fürs Kind da ist, ist es gut. Sind die Kinder draußen, brauche ich ihn nicht mehr, suche ich mir einen anderen Mann. Versteht? Das ist eine Bindung an die Ewigkeit, eigentlich bis der Tod uns scheidet. Es gibt also keine Scheidung, haltet das fest. Ja? Und die Bibel wird uns hier ganz klar und deutlich sagen, das ist Erlösung, dass wir das verstehen. Denn das ist ein Bild auf unser Leben. Nun, Paulus spricht von der Ehe und er sagt, die Ehe gilt so lange, bis der Tod euch scheidet. Wir sind von Natur aus mit wem verheiratet? Wenn wir jetzt von Babylon reden, von der babylonischen Gefangenschaft sprechen, sind wir eigentlich mit wem verheiratet von Natur aus? Bitte? Mit Satan oder mit der Sünde? Das bin ich, ja? Und das ist die Sünde und das ist Satan. Okay. Wir leben ein Leben, so weit, so gut, bis plötzlich in unser Leben wer eintritt. Ein neuer Mann kommt in unser Leben und dieser neue Mann ist Jesus Christus. Wir lernen Jesus kennen und wir schauen zu ihm hinüber und wir sagen, oh, das ist ein toller Mann, das ist ein Mensch, so wie er sein sollte. Und jetzt in dem Augenblick, wo wir da hinschauen und sagen, das ist ein toller Mensch, merken wir eigentlich, in welcher Bindung wir da leben. Es gibt ja heute Leute, die wollen gar nicht heiraten, weil sie sagen, da bist du gebunden. Und man spricht vom Ring als von einem Fangeisen. Habt ihr das schon gehört? Nur nicht heiraten, weil sonst bist du gebunden. Sie verstehen die Ehe nicht und verstehen nicht, dass das wahre Freiheit ist, wenn man sich bindet. Eine Freiheit ohne Bindung gibt es nicht. Ein Motorradfahrer fühlt eine Spur von Freiheit, wenn er mit 200 auf der Autobahn dahin braust. Aber diese Freiheit verspürt er nur deshalb, weil er sich an das Motorrad bindet. Ein anderer fühlt ein Stückchen Freiheit, wenn er schwebt wie ein Adler in der Thermik mit seinem Drachen. Aber dieses Stück Freiheit erlebt er nur deshalb, weil er sich an den Flugdrachen bindet. Freiheit erlebt man nur durch Bindung. Nur müssen wir uns überlegen, mit wem sind wir verbunden. Jetzt sagen wir, oh, das wäre natürlich eine ideale Ehe mit Jesus. Das könnten wir, das wäre schön. So, und jetzt machen wir Folgendes. Hier haben wir den Mann, mit dem wir verheiratet sind. Und hier haben wir Jesus, mit dem wir zusammen sein möchten. Und jetzt gehen wir zu Jesus und versuchen hier mit ihm zusammen eine Einheit einzugehen. Geht das? Wir gehen in die Gemeinde und glauben, jetzt sind wir ein neues Paar. Stimmt das? Ihr Lieben, und das passiert sehr oft in unserem Glaubensleben, dass wir uns wundern, warum es nicht funktioniert. Der Satan, mit dem wir verheiratet sind, der sagt, geh nur in die Gemeinde, studier nur die Bibel, tu nur beten, du gehörst mir. Sein Eheband ist ein Gummiband. Und er lässt dir manche Freiheiten, wo du denkst, ah, jetzt bin ich frei, das habe ich schon hinter mir. Jetzt bin ich in der Gemeinde, jetzt bin ich bei Jesus und alles ist in Ordnung. Und ihr merkt, nichts ist in Ordnung. Denn in dem Augenblick, wo er nicht will, zieht er dieses Eheband wieder zusammen und schon sind wir wieder hineingetappt. Sind wir wieder die Alten und merken, wir haben es nicht geschafft. Wir verstehen nicht, dass es da ein Band gibt, das nicht gelöst wird, wenn wir zu Jesus kommen. Wir können 33,5 Jahre mit ihm wandeln und es tut sich nichts in unserem Leben, wenn wir nicht verstanden haben, worum es wirklich geht. Also, allein in der Gemeinde sitzen, alleine das Liederbuch auswendig können oder was auch immer, macht uns nicht zu Christen. Da habe ich immer so eine kleine Kindergeschichte, jetzt sind die Kinder nicht da, aber ich erzähle es euch, ihr könnt es den Kindern das erzählen. Da war eine, das ist meine Lieblingsgeschichte, eine Ziege, die wollte ein Löwe werden. Kennt ihr die Geschichte? Die Ziege steht so da und schaut sich in den Schatten der Sonne und sagt eigentlich, und strich sie so über ihren Ziegenbart, sollte ich etwas Besseres sein. Ich sollte der König der Tiere sein, ich sollte ein Löwe sein. Was mache ich, damit ich ein Löwe werde? Und so ging sie zum Bujubaum, wo die Äffchen wohnten. Und da fragte sie das Äffchen Toto, was soll ich denn machen, damit ich ein Löwe werde? Und Toto, der hat sich mit dem Schwanz nach oben an den Ast gehängt, Kopf nach unten, weil dann denkt man besser, da schießt das Blut hinein. Ja? Und dann sagt er, ich hab's. Pass auf, und jetzt merkt euch gut, du musst reden wie Löwen brüllen. Also reden wie Löwen reden, brüllen wie Löwen brüllen. Du musst essen, was Löwen essen. Du musst gehen, wie Löwen gehen. Und du musst dort wohnen, wo Löwen wohnen. Ah, sagt sie, das ist aber schwer. Da muss ich noch einmal nachdenken, dass ich nicht alles vergessen habe. Was muss ich machen? Helft mir noch einmal. Erstens, brüllen wie Löwen brüllen. So, wie brüllt ein Löwe? Die Kinder können das gar gut. Ganz tief und grausam. Wie macht seine Ziege? Ja, sein Meckern, das ist sehr, sehr schwer, in den tiefen Ton hinunterzubringen. Und das übte sie sich also ein bisschen in dem tieferen Meckern. Was tut man nicht alles, um ein Löwe zu werden? Dann muss man fressen, was Löwen fressen. Was fressen Löwen? Fleisch. Und die Ziegen? Heu. Die hat ja gar kein Gebiss, was dazu passt. Aber was macht man nicht alles, damit man ein Löwe wird? Und nach Löwenmanier versuchte sie jetzt einmal, den Knochen abzunagen. Geschmeckt hat er ihr eh nicht. Aber man glaubt halt, dann wird man ein Löwe. Und gleichzeitig musste sie brüllen, wie ein Löwe brüllt. Und dann fiel ihr wieder der Knochen aus dem Maul. Also es ist sehr schwer, ein Löwe zu werden. Was musste sie noch machen? Gehen, wie Löwen gehen. Wie gehen Löwen? Löwen schleichen so dahin und sind ganz bedächtig im Gehen. Und was machen die Ziegen? Die springen und hüpfen, die sind so unruhig. Und das größte Problem war ihr Schwänzchen. Der Löwe, sein Schwanz, der geht so langsam majestätisch hin und her. Und ihr kleines Schwänzchen, das konnte sie nie in Ruhestellung bringen. Sie hatte alles zusammengezwickt, damit es langsam ein bisschen hin und her ging, so nach Löwenmanier. Gleichzeitig musste sie ein bisschen tief brüllen und den Knochen im Maul halten. Und dann stand die Giraffe neben ihr und schaute so von oben runter und sagte, ist schon sehr heiß heute, gell? Da war sie ganz böse. Sagte sie, die nehmen mich nicht ernst. Ist sie wieder zum Äffchen gegangen und sagte, die nehmen mich nicht ernst. Sagt, du hast alles gemacht. Ja, sagt sie, ich habe gebrüllt, wie Löwen brüllen, gegessen, was Löwen essen, gegangen, wie Löwen. Aha, ich muss noch hingehen, wo Löwen sind. Hat er gesagt, pass auf, da helfe ich dir. Hat eine Rinde genommen und schreibt mit Kohle drauf, Löwe, und hängt ihr ans Horn, diese Rinde, und sagt, wenn du jemanden triffst, dann zeig ihm den Zettel, dann weiß er genau, was du bist. Und dann ist sie dorthin gegangen, wo Löwen wohnen. Und jetzt ist meine Geschichte aus. Meine Frage an euch ist, was ist es möglich, dass eine Ziege ein Löwe wird? Was muss eine Ziege tun, damit sie ein Löwe wird? Es geht nur eines. Sie muss als Löwe geboren werden. Aber ihr Lieben, ihr lacht. Aber es ist unsere Geschichte. Was machen wir? Wir sagen, willst du ein Christ werden? Dann musst du essen, was Christen essen. Dann musst du reden, wie Christen reden. Dann musst du dorthin gehen, wo Christen sind. Bin ich deshalb ein Christ? Bin ich deshalb ein Christ, weil ich das mache, was Christen machen? Nein. Und noch einmal nein. Begnügt euch nicht mit so einem Christentum. Die Verbindung mit unserem Ehemann ist immer da. Und darum sagt der Paulus, ich komme nicht los. Ich komme nicht los. Es gibt aber eine Möglichkeit, und diese eine Möglichkeit ist die, sagt uns der Paulus, dass nur der Tod diese Bindung löst. Und ja, jetzt fangen wir an, unseren Mann zu töten. Geht das? Können wir die Sünde töten? Ihr Lieben, das ist ein schlechter Kampf. Wenn ihr das machen wollt, gegen die Sünde anzukämpfen, wünsche ich euch alles Gute. Ihr werdet es nicht schaffen. Die Sünde kannst du nicht bekämpfen. Den kannst du nicht umbringen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Und zwar welche? Ich muss sterben. Ich muss sterben. In dem Augenblick, wo ich sterbe, passiert Folgendes. Ah, ich muss ihn umgekehrt zeichnen. In dem Augenblick, wo ich sterbe, passiert Folgendes. Diese Bindung ist gelöst. Und das, meine Lieben, ist das Evangelium. Wie machst du das, dass du stirbst? Manche meinen, naja, ich darf nichts mehr denken, ich darf nichts mehr fühlen, ich darf nichts mehr wollen, ich muss ein leerer Sack sein, so auf die Art wie, ich bin tot. Geht das? Nein. Du kannst dich nicht selber umbringen. Aber wie ist es möglich, dass ich wirklich frei werde und gestorben bin? Und jetzt schaut, Vers 4 im Römerbrief Kapitel 7. So seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi. Durch den Leib Christi. Damit ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit ihr Frucht für Gott bringt. Dem Gesetz, diesem Gesetz, das mich mit der Sünde verbindet, sind wir gestorben durch den Leib Jesu Christi. Und ihr Lieben, da rühren wir an etwas ganz, ganz Wichtigem. An der Botschaft vom Kreuz. Wann ist Babylon gefallen? Und zwar sagt es die Bibel ganz deutlich im Johannesevangelium, als Jesus von diesem Fall Babylon spricht, im Kapitel 12 sagt er es, Johannes Kapitel 12, da spricht er davon, jetzt geht das Gericht über diese Welt und ihr seht schon, dass das Gericht einen größeren Rahmen hat als nur 1844. 1844 ist ein Teil des Gerichtes, nämlich die Untersuchung beginnt. Aber das Gericht begann mit dem Kommen Jesu und wird weitergeführt durch das Sterben Jesu. Und da sagt er, jetzt geht das Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, werde ich alle zu mir ziehen. Und das sagte er aber nicht von der Auferstehung, sondern welchen Todes er sterben wird. Und ihr Lieben, ich habe lange gebraucht, nachzudenken, die Frage zu erörtern. Es geht im Johannesevangelium, auch im dritten Kapitel, darum, dass der Herr Jesus dem Nikodemus erklärt, was da am Kreuz passiert. Und er sagt ihm, du, das ist so ähnlich wie damals in der Wüste, die Israeliten gebissen worden sind von den Giftschlangen. Wenn du von einer Giftschlange gebissen wirst, kommst du in eine Bindung. Und zwar in die Bindung an den Tod. Du kannst nichts mehr machen. Du kannst vielleicht, ja, manche meinen, ja, irgendwas Gutes könnte ich noch tun. Mose hat gebetet und hat gesagt, lieber Gott, was können wir tun? Und Gott sagt, pass auf, mach Folgendes, nimm eine Schlange, richte sie hoch auf im Lager und alle, die glaubend drauf schauen, werden von Stund an gesund. Mose hat das gemacht und hat es dem Volk erklärt und dem Volk hat es eine Botschaft der Trennung gegeben. Das war eine Botschaft, die auch heute genau dieselbe Trennung macht. Die einen haben gesagt, was? Nur allein da glaubend hinaufzuschauen, das ist zu wenig. Ich würde lieber dreimal ums Zelt laufen, ein bisschen Bewegung machen, um das Gift aus dem Blutkörperzirkulation rauszubekommen, irgendetwas zu tun. Aber nur allein hinaufschauen auf dieses Gebilde, das ist mir zu wenig. Und sie starben. Und diejenigen, die glaubend hinaufgeschaut hatten, sind am Leben geblieben. Was mussten sie glauben? Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wofür steht die Schlange? Symbolisch. Für die Sünde, für Satan. Wieso ist es möglich, dass jetzt im Johannes Kapitel 3 Jesus sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hatte, Vers 14, muss auch des Menschen Sohn erhöht werden. Hier vergleicht er sich mit der Schlange. Ich habe mir gedacht, die Schlange steht für Satan. Jetzt steht sie für Christus. Wieso? Und jetzt rühren wir an einem Geheimnis. An einem Geheimnis, das wir öffnen möchten. Bitte.
Jesus bewusst, so sind wir
Er ist für uns zur Sünde gemacht worden. Die Erniedrigung Jesu war nicht nur die, dass er Mensch wurde, sondern im Garten Gethsemane ist etwas Gewaltiges passiert. Was glaubt ihr, warum der Herr Jesus Blut geschwitzt hat? Nicht nur, weil er Angst gehabt hat, dass er sterben muss, sondern er sprach von einem Kelch. Bitte gib, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Am Kreuz, ihr Lieben, stirbt man nicht da, deshalb, weil man dann Nägel durch die Hand bekommt. Das tut wahnsinnig weh, aber deswegen stirbt man nicht. Am Kreuz stirbt man durch Ersticken. Ihr müsst euch vorstellen, da hängt man am Kreuz und man kann nicht mehr durchatmen. Und dann erstickt man. Und damit ein Mensch länger Qualen erlebt, haben die Römer sich etwas ausgedacht, was furchtbar ist. Nämlich, sie haben die Füße auch noch angenagelt. Damit konnte sich der Delinquent unter Schmerzen aufrichten, wieder ein bisschen durchatmen und dann wieder dranhängen. Und so konnten sie die Qualen länger ausdehnen. Furchtbar. Aber als der Herr Jesus am Kreuz hing und die Leute dann wollten, dass die Menschen schneller sterben, weil der Freitagabend gekommen ist, der Sabbat gekommen ist, hat man gedacht, wir müssen den Delinquenten die Füße brechen. Dann können sie sich nicht mehr aufrichten, dann ersticken sie. Und als sie hingingen, diesen Verbrechern am Kreuz die Füße zu brechen, merkten sie, dass Jesus schon gestorben war. Also Jesus starb nicht am Kreuz wegen seiner Erstickungsanfälle, einen natürlichen Tod. Er starb einen anderen Tod. Und diesen Kelch, den er hier nicht trinken wollte, war, dass er gesagt hat, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, die Menschen zu erlösen, dann zeig es mir, ansonsten soll es so sein. Und der Vater sagt, es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen Plan B. Und dann sagt der Herr Jesus, okay, dann soll es geschehen. Und er hat diesen Kelch getrunken. Was hat er gemacht? Symbolisch zeige ich euch das, damit ihr es ein bisschen versteht. Dieses Blatt steht für mein und für dein Leben. Wir haben kein unbeschriebenes weißes Blatt, da steht vieles drauf. Diese Bibel ist ein Symbol für das Leben Jesu, rein und heilig, ohne Sünde. Als Jesus sagte, gut Vater, wenn es keine andere Möglichkeit gibt der Erlösung, dann mach es und tu es und ich trinke den Kelch, hat Gott der Vater Folgendes gemacht. Er hat dein Leben mit dem Leben Jesu verbunden. Und Jesus wurde eins mit dir. Nicht nur eins als Mensch, sondern eins als Sünder. Und in dem Augenblick hat aber Jesus nicht nur dein Blatt, sondern auch mein Blatt und das Blatt deines Lebens und das unser aller Leben mit sich vereint. So, wenn jetzt dein Leben da drinnen mit Jesus vereint ist und du mit Jesus verbunden wurdest, und jetzt nagle ich diese Bibel an das Kreuz. Wodurch geht der Nagel durch? Durch die Bibel und durch dein Leben. Eigentlich, wann bin ich gestorben? Eigentlich bin ich vor 2000 Jahren gestorben. Und zwar mit Christus. Mit ihm zusammen. Und ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Der da am Kreuz hängt, bin eigentlich ich. Das ist das Kreuzesgeschehen auf Golgatha. Er starb meinen Tod. Und zwar den zweiten Tod. Nicht den Herzinfarkt oder die Erstickungsanfälle, sondern den ewigen Tod. Und der zweite Tod ist kein Honiglecken. Die Bibel spricht von der Gehenna, von der Hölle. Nicht als ewige Qual, aber als Gericht. Und das hat Jesus am Kreuz für uns getan. Und deshalb ist er diese Schlange, die da am Kreuz oben hängt. Und wer das glaubt, für den wird etwas gültig, nämlich dieses Band zerreißt. Ihr Lieben, in Römer Kapitel 6 findet ihr das und unterstreicht euch diese Texte, studiert diese Texte, denn sie sind unsere Erlösung. Römer Kapitel 6, wir nehmen es in unserem Leben oft zu leicht. Die Erlösung ist nicht einfach nur ein, naja gut, dann reden wir nicht mehr darüber, die Sünde ist vergeben, weg, vorbei. Das ist nicht Erlösung. Wir tauchen hinein ganz tief in die Erlösungsgeschichte, wenn wir Römer Kapitel 6 lesen, denn da heißt es, und da erklärt er uns in Vers 6, weil wir ja wissen, was wissen wir? Es geht um eine Tatsache, haben wir gesagt. Der zweite Engel spricht über die Tatsache. Was wissen wir? Dass unser alter Mensch samt ihm, unterstreicht euch das, zusammen mit Jesus gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde aufhöre. Zusammen mit ihm ans Kreuz genagelt. Wer hängt am Kreuz? Ich. Wenn ich dann den Nagel herausnehme und dieses Buch in die Erde senke, wo bin ich? Mit Christus begraben. Und am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Wo bin ich? Mit Christus auferstanden. Glauben wir das? Glauben wir das? Ihr Lieben, das haben wir ganz deutlich in diesem Römerbrief im 6. Kapitel. Wir sind zusammen mit ihm. Und das kommt öfter vor im Römer 6. Unterstreicht euch das. Vers 8. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch auferstehen werden. Und dann sagt er in Vers 11, also auch ihr, haltet dafür. Was heißt das, dafür halten? Glaubt es. Was soll man glauben? Dass wir zusammen mit ihm der Sünde gestorben sind und leben Gott in Jesus Christus. Ihr Lieben, ich bin mit Christus gestorben. Ich bin mit Christus begraben. Ich bin mit Christus auferstanden und somit können wir nun, nachdem wir nicht nur gestorben sind, begraben worden sind und jetzt auferstanden sind, können wir mit Christus eine neue Einheit eingehen. Und diese Ehe gilt auch wieder ein Leben lang. Jetzt erleben wir die wahre Freiheit. Und das Ganze geschieht durch die Taufe. Ihr könnt das ja nachvollziehen. Durch die Taufe, hier haben wir das Untertauchen. Und wir sind begraben mit Christus durch die Taufe in den Tod und sind auferstanden zu einem neuen Leben. Babylon ist gefallen. Satan hat keine Macht mehr über dich. Machen wir es als Beispiel. Nehmen wir an, du hast bei mir 1 Milliarde Schulden. Mach nie Schulden, denn dann bist du abhängig. Mach nie Schulden, dann seid ihr abhängig. Und du kannst bei mir ein bisschen etwas abarbeiten, wenn du in meinem Garten Unkraut jätest. Und du gehst jeden Tag ganz schön brav in meinen Garten und jätest das Unkraut. Aber du kannst 3, 4 Leben brauchen, bis du ein bisschen etwas abgearbeitet hast von den Zinsen deiner Schulden. Aber du bist abhängig, du musst Unkraut jäten gehen. Okay? So, nehmen wir mal ein anderes Beispiel her. Jetzt kommst du. Du bist ein reicher Mann und bezahlst ihm alle die Schulden, die er hat. Muss er noch Unkraut jäten gehen? Nein. Werde ich dir sagen, du sollst nicht mehr Unkraut jäten kommen? Na, wenn ich der Teufel bin, der Satan, der Luzifer bin, dann werde ich das nicht auf die Nase binden. Versteht ihr das Beispiel? Wir sind abhängig in einer Abhängigkeit von der Sünde. Und wir gehen schön, brav, folgsam der Sünde nach und machen das, was die Sünde sagt. Weil wir abhängig sind. Jetzt kommt einer, und das ist der Herr Jesus, der zahlt für uns. Müssen wir noch sündigen? Nein. Warum machst du es dann? Und das ist eine Sache des Glaubens. Wenn du es nicht glaubst, wenn du sagst, ich kann das nicht annehmen, was du da für mich gemacht hast. Wer bin ich, dass du für mich gestorben bist? Geschwister, so viele Menschen denken so. Wer bin ich, dass Christus das für mich gemacht hat? Ich kann das nicht annehmen. Ich kann diese Liebe Gottes nicht annehmen. Ja, wir werden weiter Unkraut jäten gehen. Und ich sage euch eine Geschichte, die mich so fasziniert, ist die Geschichte von Babylon. Das Volk Israel ist nach Babylon entführt worden und in der Gefangenschaft Babylons. Und die Gefangenschaft Babylons ist eine, wie soll ich sagen, gefährliche Gefangenschaft. Denn das israelitische Volk durfte in Babylon frei leben. Sie konnten Häuser bauen, sie konnten Geschäfte machen, sie konnten alles machen, was sie sonst in Jerusalem auch konnten, nur durften sie nicht nach Hause nach Jerusalem. Und so fühlten sie sich nicht als Gefangene. Und genau das ist das Bild von der Sünde. Wir fühlen uns frei, in Wirklichkeit sind wir gebunden. Spätestens dann, wenn wir nach Hause wollen, geht's nicht. Und dann kam diese wunderbare Geschichte der Befreiung des Volkes Israel. Wer hat Israel befreit? Es war Kores. Israel lebte in Ägypten, nein, jetzt einmal in Babylon, und sie fühlten sich schon langsam wohl. Sie waren sehr lange in Babylon. Sie hatten dort sogar Kinder gezeugt, auch Kinder wurden in Babylon groß. Und sie kannten nichts anderes als die Gefangenschaft Babylons. Und dann kommt der Kores, in einer Nachtaktion kommt er und überwindet Babylon. Babylon ist gefallen. Am nächsten Morgen geht die Sonne auf und alles ist beim Alten. Es war nicht so, dass die Mauern zerbrochen sind und alles war kaputt. Die Israeliten sind nächsten Tag aufgestanden und hatten wieder ihre Geschäfte nachgegangen. Babylon war aber gefallen. Der König von Babylon war nicht mehr der Herrscher. Der sie nach Hause nicht entließ, war nicht mehr der Herrscher. Es war ein anderer, ein Herrscher, nämlich Kores. Die Sonne ist ganz normal aufgegangen, sie hatten weiter die Geschäfte getrieben. Und dann sagte Kores, ihr könnt nach Hause. Und wisst ihr, was das Traurige an der ganzen Sache ist? Wie viele sind nach Hause gegangen? Und das ist ein Bild für uns als Gemeinde. Wir wissen zwar, Babylon ist gefallen, aber müsst ihr euch vorstellen, wir sind da in einem Gefängnis groß geworden. Jetzt haben wir uns da gut eingerichtet. Wir haben ein paar Vorhänge ins Gefängnis getan, damit wir die Gitterstäbe nicht sehen. Und wir fühlen uns wohl in diesen vier Wänden, die wir da so gebaut haben, in denen wir da drinnen sind. Und auf einmal kommt jemand und sperrt uns auf. Wir können mit dieser Freiheit ja gar nichts anfangen. Und viele bleiben im Gefängnis drinnen, anstatt dass sie diese Freiheit in Anspruch nehmen, die uns Christus geschenkt hat. Ihr Lieben, wir glauben es nicht. Wir sagen immer noch, wir schaffen es nicht, wir können es nicht, wir sind unvermögend, obwohl die Gefängnistüren offen sind. Anstatt dass wir ganz bewusst glaubend vorangehen und sagen, Herr, du hast uns befreit, wir gehen jetzt in einem neuen Licht. Unsere Neugeburt, unser Sterben und unser Neugeborensein ist wann passiert? Vor 2000 Jahren. Und die meisten Menschen wissen es nicht. Nicht einmal wir glauben es. Und leben immer noch in unserem Gefängnis, in dem wir unseren Gefühlen mehr Raum geben als dem Herrn Jesus, als der Tatsache. Wir glauben es nicht. Ihr Lieben, ein Beispiel möchte ich euch zeigen aus meinem eigenen Leben. Ich bin ein von ganzem Herzen kann nichts sagen, fanatischer, aber ich fliege gerne. Nur habe ich dieses Hobby aufgegeben aus Liebe zu meiner Frau, weil sie das nicht mag, wenn ich da in der Luft bin und sie fürchtet sich, wenn ich runterfalle. Und habe ich gesagt, okay, dann mache ich das nicht. Aber zum 50. Geburtstag habe ich einen Flug geschenkt bekommen. Und wir haben einen adventistischen Piloten, der hat uns dann, hat mich dann diesen Rundflug mit mir gemacht. Und ich sehe mich heute noch in dieser zweimotorigen Maschine sitzen, er neben mir. Und als wir so über den Wörthersee geflogen sind, hat er gesagt, so, und jetzt kannst du die Maschine übernehmen. Ach, es gibt nichts Schöneres, als zu fliegen. So, ich kenne mich ja hinten und vorne nicht aus. Ich habe da dieses Lenkrad in der Hand und fange jetzt an mit Freude, so über den Wörthersee zu fliegen. Und ich kenne mich ja nicht aus bei den Armaturen und dachte mir, rein gefühlsmäßig, ich fliege geradeaus. Und ich halte die Höhe. Auf einmal blinkte es am Cockpit. Ein Warnsignal wird immer lauter. Ich schaue zu meinem Piloten rüber und er lächelt nur. Und auf einmal sackt diese Maschine ab. Und wir fahren so Richtung Wörthersee. Könnt ihr euch das vorstellen, wie es mir gegangen ist? Er lächelt, zieht die Maschine wieder hoch und sagt, das muss jeder Pilot lernen. Was habe ich vergessen? Ich bin nach dem Gefühl geflogen. Nicht nach der Tatsache. Ich hatte das Gefühl, ich fliege geradeaus und gleichmäßig. In Wirklichkeit bin ich leicht gestiegen. Und wenn jemand mit dem Flugzeug leicht steigt, muss er den Motor ein bisschen anheben, damit er schneller fährt, damit er schneller und nicht runterfliegt. Und ich habe das nicht gemacht. Jetzt bin ich immer langsamer geworden, bin aber gestiegen. Und durch dieses langsamer Werden habe ich keinen Luftpolster mehr gehabt unter mir und die Maschine sackt ab. Versteht ihr, was ich meine? Wir leben ähnlich, wie ich das gemacht habe. Wir leben nach unserem Gefühl. Unser Gefühl sagt dir, du bist schwach, du kannst es nicht, bist ein Sünder, mach weiter so. Anstatt dass wir die Tatsache in Anspruch nehmen und uns nach der Tatsache ausrichten. Die Tatsache sagt, du bist gestorben mit Christus vor 2000 Jahren. Ja, nehmen wir doch die Tatsache in Anspruch, glauben wir doch an die Tatsache. Aber wir müssen uns mit der Tatsache auseinandersetzen. Ich habe das nicht gelernt. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich ja anders reagiert. Dann wäre ich, meinen Absturz hätte ich nicht erlebt. Aber das ist es. Die Tatsache ist die, Babylon ist gefallen. Geh nach Haus. Aber wir leben nach unseren Gefühlen. Und unsere Gefühle sind manchmal gut, manchmal schlecht. Wir haben uns da schön eingerichtet. Wie singt der Manfred Siebald? Wir haben uns das hier so gut eingerichtet und wir singen, Herr, komm bald, aber denken jetzt noch nicht. Ich möchte das noch genießen, was ich habe. Merkt ihr, wo unser Problem liegt? Es ist eine Sache des Glaubens. Was glaube ich? Glaube ich, dass ich mit Christus gestorben bin, dass ich begraben bin mit Christus und auferstanden bin, dann werde ich auch frei sein und meinen Körper, meine Gefühle nicht mehr der Macht der Sünde übergeben. Das ist ein Wort, das so wichtig ist. Wenn wir das selber leben und diese Freiheit in Christus erleben und aus unserem Gefängnis rausgehen, Babylon verlassen, dann werden die Menschen das auch akzeptieren. Wisst ihr, was der Mensch des 21. Jahrhunderts fragt? Er fragt nicht, ist es wahr? Aber wir diskutieren mit ihm über die Wahrheit. Wir dogmatisieren mit ihm und geben ihr eine Bibelstunde nach der anderen, was ist Wahrheit? Der Mensch des 21. Jahrhunderts fragt nicht, ob es wahr ist oder nicht. Er fragt nur eines. Funktioniert's? Das fragt er. Und wenn er sieht, dass du theoretisch mit der Wahrheit umgehst, aber es funktioniert nichts bei dir, dann kannst du reden, so viel du willst. Und das ist auch das Thema, warum unsere Jugendlichen unsere Gemeinden verlassen. Ihr Lieben, wenn ich als Prediger predige, habe ich einige Zuhörer, die ganz genau aufpassen. Das sind meine Kinder und das ist meine Frau. Wenn ich ein Seminar habe über die Liebe, dann schauen die Seminarteilnehmer immer wieder zur Sissi rüber. Was für ein Gesicht macht sie? Ob das richtig ist, was ich sage, oder nicht. Versteht ihr? Sie fragen, funktioniert's? Das Problem ist, dass teilweise die Esoterik wirklich funktioniert. Und deshalb machen sie es auch. Aber nicht voll und ganz. Und jetzt schauen sie auf uns. Und jetzt sagen wir, das ist Wahrheit. Und dann fragen sie, funktioniert's? Zeig mir, dass du aus Babylon ausgegangen bist. Und ich glaube dir. Versteht ihr, warum Jugendliche heute nicht mehr in der Gemeinde sind, ist, weil sie sagen, ich kann das nicht mehr hören. In der Sabbatschule weiß mein Papa ganz genau, was Liebe ist. Und zu Hause sehe ich dann, wie er mit meiner Mutti umgeht. Danke. So einen Glauben möchte ich nicht haben. Versteht ihr? Da merkt er, dass da was nicht passt. Wir müssen die dreifache Engelsbotschaft leben. Babylon ist gefallen. Am Kreuz auf Golgatha vor 2000 Jahren. Wann sind wir wiedergeboren, ihr Lieben? Lest einmal den Petrusbrief und schaut, was der Petrus sagt, wann wir wiedergeboren sind. 1. Petrus, Brief. Und da sagt der Petrus im Kapitel 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Wann? Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Meine und deine Wiedergeburt ist vor 2000 Jahren passiert. Mein und dein Tod ist vor 2000 Jahren passiert. Wenn wir das glauben, dann nehmen wir diese Tatsache heute in Anspruch. Und die Wiedergeburt erleben wir in dem Augenblick, wo wir das glauben. Wir können der Sünde den Rücken kehren und können sagen, ey, nichts mehr mit Unkrautjäten. Das war einmal. Vor 2000 Jahren hat der Herr Jesus für uns bezahlt. Ich brauche nicht mehr nach meinen Gefühlen leben. Ich halte mich an die Tatsache. Es steht geschrieben. Und ihr Lieben, es ist egal, was dein Gefühl sagt. Es ist egal, was deine Gedanken sagen. Wir müssen unsere Gedanken und unsere Gefühle ganz unter den Willen und unter das Wort Gottes stellen. Denkt an den Petrus von gestern Abend. Was für ein Gefühl hatte er? Ein schlechtes. Die ganze Nacht gefischt, kein Fisch erwischt. Und jetzt soll ich hinaus? Er musste seine Gefühle, seine Erkenntnisse, das, was er gelernt hat, alles unter den Willen Gottes stellen. Und sagen, Herr, auf dein Wort hin will ich es tun. In dem Augenblick ist er frei und erlöst. Und das sagt auch der Römerbrief, wenn wir das 6. oder jetzt das 7. Kapitel noch einmal deutlich machen, dann versteht man erst so richtig, dass er sagt, ich elender Mensch, Vers 6, 24, Kapitel 7, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Wie komme ich da raus? Ich kann nicht einfach nur in die Gemeinde gehen und essen, was Christen essen, das ist zu wenig. Und dann sagt er, ich danke Gott durch Jesus Christus. Und Kapitel 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, das da lebendig macht, in Christus Jesus hat mich frei gemacht von der Sünde und des Todes. Und da führt er uns hin, dass es zwei Gesetze gibt. Ihr Lieben, wenn wir verstehen, was das Betrunkensein bedeutet, der Teufel weiß ja ganz genau, dass er verloren hat, wenn wir klar bei Verstand die Tatsache in Anspruch nehmen. Deshalb macht er uns betrunken. Betrunken von Irrlehren, betrunken von unseren Gefühlen und es gibt so viele Elemente, die uns nicht mehr klar denken lassen. Das kann der Alkohol sein, das kann das Rauchen sein. Man kann aber auch voll Hass nicht mehr klar sehen. Man kann durchs Fernsehen nicht mehr klar sehen. Ich kann nach einem Hitchcock sicher keine Andacht machen. Das geht einfach nicht mehr. Oder im Gefühlsbad plötzlich im Rausch der Gefühle sein und nicht mehr klar sehen. Wir sind alle trunken geworden. Und jetzt geht es darum, dass wir lernen müssen, es gibt zwei Gesetze. Und die möchte ich euch ganz kurz noch zeigen. Ich hoffe, ihr seid noch da. Ein paar Minuten dauert es noch. Schaut euch dieses Bild an, das soll euch helfen. Wir haben hier einen, und das habe ich immer gerne gemacht mit meinen Kindern, wir sagen in Österreich, die Schwiegermutter steigen lassen. Ein Drachen fliegen. Das ist ein böses Wort, vergesst es wieder. Es geht um den Drachen, den wir selber gebaut hatten und wir versuchten hier den Drachen steigen zu lassen. Und wir haben hier ein wunderschönes Bild, nämlich ein Bild der wahren Freiheit, die durch eine Bindung kommt. Ihr seht hier diesen Drachen, der in ungeahnte Höhen steigen kann, nur deshalb, weil er eine Bindung hat an den, der ihn gemacht hat. Und jetzt haben wir hier dieses Bild des Schöpfers. Der hat den Drachen geschaffen. Und durch die Bindung an den Schöpfer kommt das Geschöpf in ungeahnte Höhen. Er lebt wahre Freiheit. Jetzt kommt jemand und sagt, ach du armes Geschöpf, du bist ja gar nicht wirklich frei. Und nimmt eine Schere und schneidet dieses Geschöpf vom Schöpfer ab und sagt, erlebe wahre Freiheit. Und was passiert in dem Augenblick, wo diese Freiheit kommt? Er stürzt ab. Und ihr seht hier auch wieder das Symbol dieser beiden Dreiecke. In der Verbindung mit dem Schöpfer steht mein Dreieck aufrecht. Und wir dürfen das Bild Gottes abbilden. Freiheit, Ordnung und Liebe. In dem Augenblick, wo wir uns befreit haben vom Schöpfer, kommen wir in ein neues Gesetz. In das Gesetz des Chaos, der Bindung und der Lieblosigkeit. Das sind zwei Gesetze, die wir verstehen müssen und die spricht Paulus an. Es gibt, sagt er, das Gesetz der Sünde, Kapitel 8, und des Todes und das Gesetz des Geistes. Das sind zwei Gesetze, zwei Naturgesetze, könnte man sagen. Es gibt das Gesetz der Macht der Liebe. Und das ist das Gesetz Gottes. Die Macht der Liebe. Und der Teufel verdreht dieses Gesetz und macht aus der Macht der Liebe die Liebe zur Macht. Er dreht es einfach um. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, in welchem Gesetz leben wir? Leben wir im Gesetz der Macht der Liebe, dann werden wir leben. Leben wir im Gesetz der Liebe zur Macht, dann werden wir alles zerstören. Und ihr Lieben, es gibt so diffizile Situationen, wo wir Macht ausüben über den anderen. Was mir am meisten wehtut, es gibt viele, viele grausige Situationen, wie zum Beispiel sexuellen Missbrauch. Es gibt körperlichen Missbrauch. Was aber am meisten wehtut, ist das seelische, der geistliche Missbrauch. Und der passiert sehr oft in unseren Reihen. Indem einer dem anderen das Heil abspricht und sagt, wenn du nicht so sündigst wie ich, dann bist du verloren. Wenn du nicht das machst, was ich mache, bist du kein Christ. Dann fangen wir an, dem einen zu sagen, der ist nicht heilig, der ist nicht erlöst, der ist erlöst. Es ist furchtbar. Das ist die Liebe zur Macht, wo wir den anderen Macht ausüben wollen und meinen, er müsse das machen, was ich sage. Geschwister, wir sprachen von dem Gewissen, dass der Heilige Geist in meinem Gewissen aus mir einen neuen Menschen macht. Aber bitte haltet fest, dass das Gewissen eine sehr persönliche Sache ist. Wir werden das morgen noch ein bisschen genauer besprechen. Wenn der Heilige Geist zu dir sagt, Stricken ist am Sabbat verboten, dann tu es bitte nicht. Aber lass die Schwester XY drüben in Ruhe. Denn der Heilige Geist hat ihr was anderes zu sagen, vielleicht noch vorher, bevor sie zum Thema Stricken kommt. Es ist eine persönliche Sache, wo Gott durch das Gewissen zu dir persönlich spricht und übe nicht Macht aus auf sie, weil du ein schwaches Selbstwertgefühl hast und meinst, wenn sie jetzt ein bisschen niedergedrückt wird, dann geht es dir wieder ein bisschen besser. Also schau, dass du das machst, was ich mache, denn sonst bist du nicht erlöst. Merkt ihr was? Das ist Liebe zur Macht, und führt zum Tod der Beziehung, führt zum Tod der Gemeinde und ist letztlich satanisch, babylonisch und nicht von Gott gewollt. Wir haben zwei Gesetze. Das eine ist das Gesetz des Todes und das andere ist das Gesetz des Lebens. Und ich kann es auch wieder vergleichen mit einem anderen Bild, zum Beispiel mit dem Bild eines Segelfliegers. Ein Segelflieger kann in ungeahnte Höhen kommen, aber er kann auch abstürzen, wenn er mit diesen zwei Gesetzen richtig umgeht. So wie ein Naturgesetz ist es. Zum Beispiel ist das Naturgesetz hier ein Bild. Es ist das Gesetz der, wie heißt das Gesetz? Schwerkraft. Das ist ein Gesetz. Dieser Stift wird immer runterfallen. Nie rauf. Außer ich gebe ihm einen Schubs und dann wird er für kurze Zeit ein bisschen nach oben fliegen und dann kommt er wieder runter. Das ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Da gibt es Gemeindeglieder, die gehen von einem Seminar zum anderen, kriegen einen geistlichen Schubs und dann kriegen sie einen geistlichen Höhenflug. Und wie lange dauert der an? Der Prediger ist kaum fort, sind sie schon wieder am Boden. Und du kannst dich nur noch von einer Predigt zur anderen retten, von einem geistlichen Schubs zum anderen. Wie nennt das die Bibel? Du bist eine klingende Schelle. Was ist eine klingende Schelle? Die klingt nur, wenn man sie anstößt. Dann klingt sie. Aber das sind nicht Christen. Christen klingen nicht nur, wenn sie angesprochen werden. Sie sind, was sie sind. Warum? Weil sie in einem neuen Gesetz leben und weil sie dieses neue Gesetz in Anspruch nehmen. Und ich werde euch jetzt zeigen, dass dieser Stift plötzlich sich erheben wird und immer höher und höher steigen wird. Glaubt ihr das? Ja, ich bin kein Spiritist, aber er wird wirklich jetzt ein bisschen sich heben, langsam eine Höhe nach der anderen gewinnen. Ich zeige euch, dass das ganz einfach ist. Schaut her, wie er langsam sich hebt und eine Höhe nach der anderen erklimmt. Er ist jetzt in einem neuen Gesetz. Und dieses Gesetz ist das Gesetz des Auftriebes. Solange er da drinnen bleibt, solange wird er auch von einer Höhe zur anderen kommen. Aber in dem Augenblick, wo er rauskommt, ist er schon wieder unten. Und das ist das, was wir lesen und erlernen und leben müssen, dass wir erleben dürfen, es gibt zwei Gesetze. Das eine ist das Gesetz des Auftriebs, das Gesetz des Heiligen Geistes. Und das andere ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Und du kannst entscheiden, in welchem Gesetz du bist. Als Segelflieger hast du in deiner Hand einen Ruderausschlag nur. Und du kannst dich entscheiden, der Segelflieger weiß, wo das Gesetz des Auftriebs ist, wo die Thermik ist. Und dann muss er sich entscheiden, in die Thermik hinein und dort drinnen zu bleiben. Und dann kommt er in ungeahnte Höhen. Das ist das Geheimnis, das wir leben dürfen, dass wir uns frei machen dürfen von dieser Betrunkenheit, dass die Menschen in einem negativen, immer tiefer ziehenden Gesetz sind. Wir können raus aus dem Gesetz, weil es ein anderes Gesetz gibt, das mich hochhebt. Nicht ich bin es. Aber der Geist Gottes ist es. Deshalb sucht die Thermik im Geist. Sucht die Thermik, wo der Geist Gottes euch hochhebt und bleibt in dieser Thermik. Und dann sagt er, denn das Gesetz des Geistes, das lebendig macht, Kapitel 8, Vers 2, macht mich frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das muss man aber verstehen. Wenn ich jetzt in der Hand Gottes liege, dann hat die Schwerkraft momentan keine Macht über mich. Aber sagt ja nicht, das habe ich schon überwunden. Schneller als du glaubst, ist dieses Gesetz wieder wirksam. Es ist völlig falsch zu meinen, das habe ich schon überwunden. Nein, überwinden heißt in Jesus bleiben und er ist es, der überwindet, nicht du. Und das ist das Geheimnis, dass wir das verstehen. Gut, das letzte ist noch, geht aus aus Babylon. Ihr Lieben, der Ruf, er geht heute an dich und an mich und durch dich und mich morgen an den anderen, der noch dein Nachbar ist, der genauso in einem Gesetz der Freiheit leben könnte, wenn er sich an den Schöpfer bindet. Und drum heißt es, betet den Schöpfer an. Verbindet euch mit dem Schöpfer. Macht es nicht aus eigener Kraft. Ihr werdet es nicht schaffen. Es geht darum, dass jetzt der Herr sein Volk ruft. Er ruft jetzt seine Gemeinde zusammen. Die Heiligen, die an ihn glauben und das Werk, das er getan hat, in Anspruch nehmen. Und in dieser Freiheit leben, die er ihnen anbietet. Und es ist so traurig oft, auch in meinem eigenen Leben, dass ich zwar manches Mal weiß, wie es geht, aber dann doch wieder vergessen habe, an die Tatsache zu glauben. Und dann wieder in das alte Fahrwasser hineinrutsche. Aber dann bin ich nicht verloren. In dem Augenblick, wo ich es erkenne, drehe ich sofort wieder in die Thermik hinein und ich lasse mich von ihm wieder treiben und führen. Das ist das Volk Gottes, die Gläubigen, die Heiligen. Und ihr könnt euch entscheiden zwischen Babylon und Jerusalem. Babylon ist gefallen, aber es ist noch da. Wir leben noch in Babylon, aber wir brauchen nicht mehr so sein wie Babylon. Wir können nach Hause, nach Jerusalem. Und da setzt jetzt dann ein neues Wochenende ein, wo ich jetzt fertig bin mit meinen Vorträgen zum Thema die Braut Jesu Christi. Woran erkenne ich das Volk Gottes, die Überwinder, die Sieger, die 144.000? Versteht, was Babylon ist. Ich zeichne Babylon meistens mit einer Pyramide. Der unterste Teil der Pyramide ist der breiteste Teil. Babylon, das ist im weitesten Sinne das Heidentum. Und sehr oft passiert es, dass wir in diesem Heidentum selbst uns finden wieder. In so einem Aberglauben, in so einem falschen Glauben. Babylon im engeren Sinne ist das abgefallene Christentum. Und ihr werdet merken, dass all diese Aspekte, die wir heute besprochen haben, wie zum Beispiel Selbsterlösung, Hochmut und Bedeutsamkeit und so weiter, immer wieder auch im Babylon im engsten Sinne zu verstehen ist, nämlich im Papsttum. Petrus schreibt seinen Brief aus Babylon. Und da war das historische Babylon schon längst zerstört. Aber er wusste, dass die Römer genau dasselbe machten, was das Babylon im Alten Testament machte. Der römische Kaiser ließ sich als Gott verehren, Menschenvergottung, Selbsterlösung. Wenn du das und das tust, bist du errettet. Werke machen die Erlösung aus. Ruhmsucht und Ehrsucht. Schaut euch die großen Bauten von den Römern an, diese Triumphbögen, die sie gebaut haben, das große Babel. Geht hin bis zur Lieblosigkeit. Und dann übernimmt das römische Christentum auch diesen Aspekt. Und du findest im Papsttum genau dasselbe wieder. Selbsterlösung, Menschenvergottung, er lässt sich anbeten, was auch immer es ist. Wenn wir den Geist Babylons haben, dann sind wir wirklich am richtigen Weg. Aber bitte nicht drinnen bleiben. Geht aus mein Volk. Ich habe jetzt nicht die Zeit, euch das Jerusalem genauer zu erklären, aber diese Aspekte von Jerusalem haltet bitte fest. Ihr findet es im Hebräer Kapitel 12, Vers 18 bis 24, wo er spricht, ihr seid gekommen zum Berg Zion. Und dieser Berg Zion ist ein wunderbarer Berg. Das ist der Berg, wo Abraham seinen Sohn Isaac opfern musste. Das ist der Berg, wo Gott dann einen Bock anstelle des Sohnes finden ließ. Und dieser Bock im Dornbusch ist ein wunderbares Symbol auf Jesus, der Dornengekrönte. Und auf diesem Berg wurde dann der Tempelberg, der Tempel gebaut. Auf diesem Berg wurde dann geopfert. Und letztlich war es auch dann Golgatha. Es ging darum, dass wir jetzt nicht mehr zu diesem alten Israel, sondern zur lebendigen Stadt des lebendigen Gottes kommen, zum himmlischen Jerusalem, zu den vielen tausend Engeln, zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die die Neugeburt in Anspruch nehmen, die Gott ihnen geschenkt hat, zu dem Mittler Jesu, zu dem Gott, dem Richter und den Geistern der vollendeten Gerechten. Es ist wahnsinnig tiefe Wahrheiten da drinnen. Studiert das, was Jerusalem ausmacht. Geht aus Babylon aus. Wollen wir doch in die Heimat kommen, in die Heimat zu diesem neuen Jerusalem, das Gott für uns vorbereitet hat. Geht aus von ihr, mein Volk, das ist die wahre Braut Jesu Christi. Und jetzt schließt sich ein neues Seminar an, das dann heißt, die Hochzeit des Lammes. Was heute im Himmel passiert, wissen die wenigsten. Heute ist Hochzeit im Himmel. Ach, da können wir jetzt viel reden, aber das kommt anders mal. Ihr Lieben, das ist die Botschaft des zweiten Engels. Und wenn wir die Botschaft des zweiten Engels verstanden haben und auch ausleben, dann wird der dritte Engel, die Heiligung, für uns keine Sache mehr sein. Dann ist das selbstverständlich. Dann fangen wir nicht an zu diskutieren, wie viel Millimeter darf die Halskette sein? 1 Millimeter, 2 Millimeter, 3 Millimeter? Wie hoch darf der Rock sein über dem Knie? Wie viel darf ich trinken oder nicht trinken? Zehnten, brutto oder netto oder was auch immer es ist. Wenn wir das verstanden haben, wir sind eins mit Christus. In Golgatha hat er sich mit uns vereint. Und zwar ich in ihm und er in mir. Dann haben wir das Geheimnis der Erlösung verstanden. Das für heute. Wenn ihr noch mehr hören wollt, dann seid ihr morgen wieder dabei, dann machen wir den dritten Engel. Dann werdet ihr sehen, dass dann die Konsequenz daraus, die Heiligung, eine logische Folge ist. Und dann wird nicht mehr viel diskutiert werden müssen. Und wenn wir dieses ganze Konzept vor uns haben, dann können wir auch den Leuten in rechter Weise das rechte Wort bringen. Wir fangen an mit dem ersten Engel, fürchte Gott, und mit all den Wahrheiten über sein Wesen und über sein rechtes Gottesbild. Und dann erst verstehen wir uns selbst. Wer Gott erkannt hat, erkennt sich selbst. Macht Gott groß bei den Menschen. Zeigt ihn als den Heiligen, als den Reinen, als den Allmächtigen, dann werden sie sich selbst als Sünder erkennen. Und damit möchte ich abschließen. Es hat mich manches Mal einer gefragt, wie ist es möglich, dass jemand dazu kommt, über seine Sünde zu weinen. Da möchte ich euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, noch kurz. Unsere Tochter war damals so 4, 5 Jahre alt. Wir wohnten in Wien und wir hatten große Räume, hoch und kaum zu heizen. Und ich war, so dachte ich, ein guter Vater. Und meine liebe Tochter, die lief immer raus und rein und raus und rein vom Wohnzimmer in die Vorzimmer und vom Vorzimmer ins Wohnzimmer. Und ich sagte ihr immer wieder, mach die Tür zu. Wir haben eingeheizt. Und sie läuft rein und raus, lässt die Tür wieder offen. Und in väterlicher Autorität nehme ich den Türflügel und knall ihn zu, um ihr mal zu zeigen, was es heißt, Ordnung, nicht? Wäre in diesem Augenblick nicht etwas passiert, hätte ich immer den Gedanken gehabt, ich wäre ein guter Vater gewesen. Aber in dem Augenblick, wo ich den Türflügel zuknalle, schreit das Mädchen auf. Sie hat ihre kleinen Finger hinten bei der Türangel drinnen gehabt. Und ich hatte ihre Schmerzen gesehen, zum Glück waren es nur gequetscht und war nicht kaputt. Und ich habe ihre Tränen gesehen und in dem Augenblick habe ich gemerkt, was ich für ein schlechter Vater bin. Und ihr Lieben, wenn wir dorthin kommen wollen, dass wir weinen über unsere Sünde, dann geht es nur, dass wir unter das Kreuz gehen. Und wenn wir sehen, was Jesus für uns getan hat, und wenn wir das verstanden haben, dann haben wir ein neues Leben erlebt. Amen. So, wir jetzt noch euch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ich habe jetzt sehr vieles angesprochen von gestern Abend, heute Vormittag und heute Nachmittag. Gibt es noch irgendetwas, was euch bewegt, was ihr gerne fragen wollt? Und dann wollen wir abschließen. Was da hinten ist, eine Hand, darf ich vielleicht hören, was du sagen möchtest?
Du hast gesagt, wir sind schon mit dem Tod Jesu am Kreuz auch gestorben. Was sagst du jemand, der sagt, das kann doch nicht sein, weil damals habe ich noch gar nicht gelebt?
Dankeschön, das ist eine wichtige Frage. Christus, er nahm die Sünden der ganzen Welt auf sich. Nicht nur derer, die schon passiert sind, sondern auch derer, die noch kommen werden. Er hat schon gesehen, wer du sein wirst. Er hat schon im Mutterleibe dich bereitet, sagt die Bibel. Und er weiß schon, wer du bist und was du gemacht hast oder machen wirst. Und das hat Erlösung noch einen viel weiteren Sinn als nur das, was passiert ist. Er nimmt die ganze Menschheit mit hinein und er ist für uns zur Sünde gemacht worden. Das bedeutet also auch für jene, die noch in dieser Zukunft leben werden. Er hat alles mit hineingenommen. Das ist ein Geheimnis, in das wir eintauchen dürfen. Das hängt mit der Allmacht Gottes zusammen, mit der Allwissenheit des Herrn. Ja, gibt es noch eine andere Frage?
Babel und Babylon, sind das nicht zwei verschiedene Sachen?
Noch einmal, Abel und Babylon?
Babel und Babylon. Also zum Beispiel in King James wird Babel von Babylon unterschieden, im Luthertext 18 nicht und in den neueren Übersetzungen auch wieder. Babel in Genesis und Babylon dann zum Beispiel von Daniel.
Ja, natürlich sind das zwei verschiedene Dinge, nicht? Babel ist der Turmbau zu Babel und Babylon ist dieses historische, gewaltige Reich. Aber der Geist Babels ist der gleiche. Der Geist Babylons ist der gleiche und das ist der Geist der Sünde. Es ist der Geist der Überheblichkeit, der schon früher begonnen hat, nämlich bei Luzifer. Und ich bin davon überzeugt, dass es dieselbe Linie ist, dass es zwar verschiedene Aspekte sind, das Babel, Babylon, das historische Babylon und dann das Babylon, das römische und dann auch später das geistlich-christliche römische, aber der Geist Babels ist der gleiche. Die Überheblichkeit, die Hochmut, die Menschenvergottung und letztlich auch der Okkultismus, der da drinnen zu finden ist. Denn das historische Babylon lebte auch von den ganzen Zeichendeutern und Wahrsagern und das ging bis hinein in das Römische Reich. Ja? Aber du hast recht, es sind zwei verschiedene Dinge. Aber der Geist Babels ist der gleiche. Ja? Noch eine Frage?
Ich denke, dass wir, wenn wir in unsere eigenen Reihen schauen, dass wir sehr oft mit diesem babylonischen Verhalten eigentlich konfrontiert sind. Und ich denke, das hat ja oft damit zu tun, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind schon als Adventist geboren und sind irgendwie schon dabei. Und ich denke, diese persönliche Entscheidung von jedem selber, ich denke, dies ist leider oft nicht vorhanden. Und ich denke, dass da merke ich irgendwo, dass wir ein Defizit oft haben und glauben, ja, durch das, dass wir ja schon dabei sind, ist ja alles schon in Ordnung. Und ich denke, dieses, wie du es erklärt hast, mit diesem Sterben in Christus, also durch diese Kapitulation, dass wir eigentlich nur dadurch eigentlich diese Rettung annehmen. Das gestorben ist ja für uns alle, aber erst durch das Annehmen wird es ja wirksam.
Wird es wirksam, ganz richtig. Ich hoffe, es ist euch bewusst geworden, was ich sagen wollte. Es geht also darum, dass wir nicht nur darin diesen Text sehen dürfen, geht aus Babylon, mein Volk, dass man aus der Kirche austritt. Das ist nicht der ganze Sinn dieses Textes. Da steckt mehr drinnen, als nur aus der Kirche auszutreten. Aber es gehört natürlich auch dazu, sondern es geht darum, dass wir tatsächlich selbst überlegen müssen, in welcher Weise dieser babylonische Geist unser Herz noch beherrscht. In der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Bitte.
In Offenbarung 18,2 heißt es, sie ist gefallen, Babylon, die Große, eine Behausung der Teufel ist sie geworden und ein Behältnis aller unreinen Geister und ein Behältnis aller unreinen und verhassten Vögel. Von welchem Babylon spricht man hier? Ist es das Babylon Roms, das andauert bis heute, oder ist es das Babylon als Gegensatz zu Jerusalem ganz breit verstanden?
Also ich nehme an, das ist auch mein Bild gewesen, das ich euch gezeigt habe, Babylon in dieser Verschiedenheit. Es wäre zu wenig, Babylon nur in dem Papsttum zu sehen. Denn es geht darum, dass es ja auch andere Elemente noch gibt, nämlich das abgefallene Christentum, das Heidentum als Babylon zu bezeichnen. Es ist einfach hier in seiner Gesamtheit zu sehen, wobei ich nicht sage, dass es auch nicht allein das Papsttum sein kann. Aber ich denke, es ist mehr als nur das Papsttum. Ja? Es geht da um mehr als nur diese abgefallene Kirche. Da ist noch eine Frage gewesen. Da, ja, bitte.
Kannst du noch mal erklären, wie man genau praktisch wirklich stirbt und wie oft muss man sterben?
Noch einmal, wie man genau?
Wie man praktisch sterben muss. Wie sich was für ein Prozess.
Okay, das ist eine ganz wichtige Frage. Entschuldigt mich, es ist so heiß herinnen, da darf ich ganz kurz das ausziehen. Wie man das praktisch macht, ich habe euch etwas unterschlagen, und zwar etwas, was ich am Vormittag noch hätte sagen können, und zwar möchte ich euch das noch ein bisschen zeigen, und da geht es um Anbetung. Wir haben gesprochen darüber, dass wir den Schöpfer anbeten sollten, das ist das Thema der Offenbarung, betet den Schöpfer an. Praktisch geschieht es in der Anbetung. Ich habe ein eigenes Seminar, vielleicht habt ihr dann die Möglichkeit, das einmal über Kassette zu bekommen oder über CD, ein Gebetsseminar. Ich habe das in der Gemeinde Lahr mal gemacht, wo wir gelernt haben, dass das Sterben des eigenen Ichs praktisch im Gebet passiert, in der Anbetung. Es gibt einen Unterschied, ganz kurz nur, einen Unterschied zwischen Anbetung und Stoßgebet. Ein Stoßgebet ist ein kurzes gedankliches nach oben richten, und ein Stoßgebet kannst du sitzend, kniend, liegend, stehend machen, das ist völlig egal. Du hast es bei Jesus ganz typisch, zum Beispiel vom Grab von Lazarus, steht er und betet ein kurzes Stoßgebet, lieber Gott, mach jetzt deine Macht sichtbar. Dann siehst du Jesus aber auch Anbetung betreiben, indem er am Morgen früh hinausgeht an einen stillen Ort und kniend vor Gott Anbetung betreibt. Und in der Anbetung, und da habt ihr eine große Hilfe im Vaterunser, habt ihr diesen Aspekt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und in dem Augenblick, wo ich hier bete und mein Leben ganz bewusst Gott übergebe, wo ich wieder mein Herz ihm übergebe und sage, Herr, ich nehme dein Kreuz und das, was du getan hast vor 2000 Jahren, für mich heute, jetzt in diesem Augenblick in Anspruch, gilt dieses Sterben des eigenen Ichs sozusagen. Und ich stehe praktisch, und ich werde euch das morgen noch ganz kurz zeigen, durch das Heiligtum vor dem Allerheiligsten und höre auf die Stimme des Herrn und mache dann das, was er will. Und sage, dein Wille geschehe, und höre, was er zu sagen hat. Und das ist die praktische Seite, die im Gebet passiert. Wenn du am Morgen Andacht machst und du bist voll des Heiligen Geistes und gehst in die Arbeit und du merkst, dass dir am Vormittag der Geist ausgeht, was machst du dann? Hinein ins Kämmerlein. Wieder beten. Was glaubt ihr, warum der Daniel dreimal am Tag gebetet hat? Und wenn es der Daniel dreimal am Tag gemacht hat, wie viel mehr muss ich machen? Unser christliches Leben und unser Siegen oder unser Verlieren hängt und steht und fällt mit unserer Anbetung. Sag mir, wie du betest, und ich sage dir, wer du bist. Ich bin davon überzeugt, dass das ganz einfach im Gebet passiert, wo du dieses Geschehen am Kreuz wieder für dich in Anspruch nimmst und sagst, Herr, ich stelle mich wieder unter das Kreuz, ich schaue auf und glaube, was du da getan hast, und bitte dich, erfülle mich mit deinem Geist. Mehr werdet ihr dann in dem Seminar noch hören. Gell? Unser lieber Heiland, Herr Jesus, wir stehen vor dir mit dankbarem Herzen für das, was du für uns getan hast. Du hast in deiner Liebe dich mit uns verbunden, mit uns Sündern, und bist am Kreuz für uns gestorben. Wir sind mit dir am Kreuz gestorben, begraben und auferstanden. Und wir vergessen oft diese Wahrheiten und diese Tatsachen. Und wir fühlen oft und denken oft völlig anders. Und so bitten wir dich, gib uns Gnade, dass wir es verstehen, was du für uns getan hast. Lass uns wissen, dass die Türen des Gefängnisses offen sind, dass wir nach Pause können, dass wir nach Jerusalem gehen dürfen, dass wir aus Babylon ausgehen dürfen, dass wir nicht mehr sündigen müssen, dass du uns frei gemacht hast. Lass uns diese Möglichkeiten erkennen, die du uns erwirkt hast am Kreuz. Und wir danken dir, dass deine Erlösung nicht damit zu Ende ist und du auch heute noch für uns ein mächtiges Werk tust und wir wollen dich loben und preisen dafür. Lass uns in rechter Weise in dieser dreifachen Engelsbotschaft leben. Lass sie uns ausleben zu Hause, in unseren Familien, in unseren Heimen und in unserer Gemeinde, dass die Menschen erkennen, was es heißt, wahrhaft frei zu sein, in der Verbindung, in der engen Beziehung zu dir als unseren Schöpfer. Wir wollen dich anbeten und in der Anbetung auch gleichzeitig unser eigenes Sterben erleben und die Kraft aus dir für die Zukunft. So führe uns und leite uns in diese kommende Woche, Herr. Wir wollen deine Diener sein. Gebrauche uns als deine Werkzeuge im Namen Jesu. Amen.